Thüringer Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Thüringer Live. Nur auf OE24TV.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu Fellner Live, zu Ihrem Lieblingsduell am heutigen Abend, wie immer mit unseren wortgewaltigen Kommentatoren, die sich auch heute nicht gegenüberstehen, aber gegenüber sitzen. Zum einen nochmal Gerald Groß.
Einen schönen Abend.
Und Sebastian Bormina.
Guten Abend.
Ja, wir haben viel mit Ihnen zu besprechen wollen, aus aktuellem Anlass der letzten Tage auf die Situation eines möglichen Waffenverbots in Österreich auch zu sprechen kommen. Da gibt es ja viele Meinungen, viele politische Kommentatoren und auch Entscheidungsträger haben sich dafür bzw. auch dagegen ausgesprochen. Gerald Groß, Sie haben sich bei uns immer wieder gegen eine Verschärfung ausgesprochen. Warum denn?
Nein, ich finde, die Debatte zäumt das Pferd von der falschen Seite auf. Ich bin durchaus der Meinung, wir können über Einschränkungen im Waffenbesitz reden, im Zugang zu Waffenbesitzkarten, zu Waffenpässen kann man alles. Alles hat seine Zeit und alles hat sein Thema. Der Fall, der genau heute vor einer Woche passiert ist, dieses tragische Schicksal, das 10 unschuldigen Menschen ereilt ist, eignet sich am Ende nicht dafür, die Waffenverbotsdebatte in dem Ausmaß zu führen, wie es die Politik derzeit tut. Warum? Weil der Attentäter Arthur A. eine Waffenbesitzkarte sich erworben hat, die er laut geltendem Gesetz niemals hätte haben dürfen. Nur um das geht es mir. Mir geht es darum, dass das geltende Gesetz es schon verhindert hätte, bei Exekutive des geltenden Gesetzes, dass Arthur A. eine legale Waffe besitzen dürfte. Warum? Weil bei allen Anträgen, die wir derzeit bei den Bezirkshauptmannschaften, ich würde den Serien und Serien einfach heute empfehlen, googeln Sie Waffenbesitzkarte Antrag, sehen wir, dass am Antrag die Bestätigung beizufügen ist, ob du den Zivildienst abgeleistet hast oder ob du den Heeresdienst abgeleistet hast. Und in dem Fall, wo der Antragsteller das nicht tun kann, die Behörde, zumindest so erklären es mir Sicherheitsreferenten von unterschiedlichen Bezirkshauptmannschaften, daraufhin beim Landeskriminalamt des jeweiligen Bundeslandes und die wiederum bei der Direktion Nachrichtendienst und Staatsschutz eine sogenannte Unbedenklichkeitsüberprüfung machen. Wenn also die zuständige Behörde in Graz, in der Steiermark, in Graz-Umgebung, den Antrag von Arthur A. bekommen hätte, hätten dort alle Alarmglocken schrillen müssen. Denn wenn, so wie vorgesehen, die dortige Behörde beim LKH angefragt hätte und die ihrerseits beim Verfassungsschutz, hätten sie erkennen müssen, dass dieser Bursche aus psychischen Gründen untauglich war, eine Waffe in der Hand zu halten. Daher hätte er das nie bekommen dürfen. So. Ich möchte aber dazu schicken, selbst wenn er diese Waffe nicht bekommen hätte auf legalem Wege, bin ich mir bei all dem, was wir über diesen Täter wissen, mittlerweile schon sogar sehr sicher, er hätte sich illegal im Darknet wo auch immer besorgt. Und selbst dann, wenn er die Waffe illegal im Darknet nicht bekommen hätte, hätte ein Auto gestartet und wäre gegen die Straßenbahn dort gefahren, gegen die Haltestelle, die vor der Schule ist. Der Mensch wollte töten, der Mensch wollte morden und alles, was wir über diesen Täter sehen, ist eine arme, abgerutschte, radikalisierte Bestie mit 21 Jahren. Und gegen so eine tickende Zeitbombe hilft einem niemand. Wenn einer es darauf anlegt, dann passiert es. Und das wissen wir seit Menschengedenken.
Ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir diese Debatte jetzt führen. Ich bin auch froh über die Vorschläge, die da eingebracht wurden. Wir haben ja auch einen weitestgehenden Konsens. Also wir sehen ja von den Grünen bis zur FPÖ, alle Parteien sind dafür, dass man Verschärfungen durchführt. Das finde ich gut. Ich habe selber diesen Fall eingebracht, dass es heutzutage vollkommen legal und möglich ist, dass du ins Lagerhaus um die Ecke gehst mit 18 Jahren und dir eine Schrotflinte besorgst. So eine Schrotflinte hatte übrigens der Attentäter von Graz auch dabei. Das heißt, die bestehenden Gesetze reichen keinesfalls aus. Es ist aber trotzdem wichtig, dass wir auch auf einer anderen Ebene eine Debatte führen. Und die muss jetzt auch geführt werden auf politischer Ebene, nämlich was tun wir gegen diese Radikalisierungsmaschinerie, die wir im Netz haben. Von TikTok, wo ganz stark radikalisiert wird, egal ob im islamistischen oder im rechtsextremen Bereich, bis hin zu Reddit und anderen Plattformen, wo ja schon tagelang vorher für diejenigen, die es gewusst haben, ersichtlich war, was hier passieren wird. Weil diese Person, dieser Amokläufer, der meiner Meinung nach geradezu glorifiziert wird in der medialen Darstellung momentan, was ich auch für problematisch halte, der hat dort zum Teil eins zu eins nachgestellt und nachgespielt, was die Amokläufer von Columbine gemacht haben. Und das ist ein Trend, den es gibt. Da wurden immer die gleichen Posen von dem, du stehst in der Toilette Geräte und fotografierst deine Schuhe, die auf Kacheln stehen und so weiter. Das wird alles immer durchgespielt. Er hat auch sogar seine Waffen fotografiert. Da hat man auch gesehen, dass die Schrotflinte abgesägt war. Das ist verboten in Österreich. Also wenn die Behörden nur ein bisschen ihren Job machen würden und endlich etwas gegen Hass im Netz, gegen Radikalisierung im Netz machen würden, dann hätten sie das auch unterbinden können. Und das ist meiner Meinung nach die Debatte, die wir wirklich führen müssen, weil ich glaube, und da muss ich Gerald Gross recht geben, jemand, der morden möchte, kann auch, und das haben wir in Österreich ja auch schon erlebt, in anderen Ländern, vielleicht nicht mit dem Buttermesser, aber sonst mit dem Fleischermesser sehr viel Schaden anrichten, kann sich ein Auto nehmen, kann sonst irgendwie Schaden anrichten. Trotzdem halte ich es nicht für falsch, drüber nachzudenken, Altersgrenze nach oben setzen, den Zugang zu erschweren, weil es nie schlecht ist, auch um Respekt vor der Waffe zu haben, weil es ist nun mal eine wirklich gefährliche Sache. Aber die eigentliche Debatte, die wir führen müssen, ist, wie können wir verhindern, dass, und es sind fast immer junge Männer, dass junge Männer sich radikalisieren, ihre Radikalisierung offen ausleben können und dann zur Tat schreiten.
Ich möchte Ihnen vollkommen recht geben. Das ist, glaube ich, in den letzten 7 Jahren selten passiert, dass wir uns beide so recht geben. Sie haben gerade richtigerweise eine zweite Ebene angesprochen. Goldrichtig. Und zwar die zweite Ebene ist, dass wir mit Blick auf den Täter sehen, dass sich dieser Täter nachweislich auf mehr als 30 Social-Media-Kanäle, wo mehr als die Hälfte ihm tatsächlich authentisch zuzurechnen ist, im Übrigen aufgedeckt durch Journalisten und nicht bekannt gegeben durch die Polizei in Graz, möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen, Aussendung Servus TV, Werbung für einen anderen Sender, der Täter sich über Monate für alle Menschen, die im Internet waren und mit ihm verbunden waren, sichtbar waren, was der Bursche vorhat. Wenn ein Bursche das Foto oder ein Mensch das Foto eines Attentäters, der ein Schulmassaker angerichtet hat, in heroischer Art und Weise präsentiert und sich selbst quasi in die Tradition eines Massenmörders stellt, dann müsste doch bei unserem österreichischen Verfassungsschutz, der auch über künstliche Intelligenz verfügt, wenn die natürliche Intelligenz nicht vorhanden ist, beim Innenministerium gehe ich davon aus, natürliche Intelligenz ist nicht vorhanden, seit 2 Jahren haben wir künstliche Intelligenz für die Kommissare Schlapphütte, dann müsste doch das Innenministerium in der Lage sein, mit der künstlichen Intelligenz, wie im Übrigen jeder andere Dienst der Welt auch, zu screenen. Ganz einfach. Wenn, Herr Dr. Bormena, waren Sie schon einmal in der USA? So, wenn Sie in die USA fliegen, dann müssen Sie ein sogenanntes ESTA ausfüllen. Das ist ein Einreisevisum, also eine Einreisebestätigung. Das gilt ein Jahr. Dort muss jeder Mensch angeben, waren Sie schon einmal straffällig, waren Sie in Nordkorea, waren Sie die letzten 500 Jahre in Saudi-Arabien und lauter solche Blödheiten. So, musst du aber glaubwürdig angeben, denn die Behörde kontrolliert und zwar automatisiert und zwar computerunterstützt, nicht ad personam. Wenn du falsch ausfüllst, dann wirst du am Flughafen in New York oder wo auch immer in den Transitbereich geschoben und gleich wieder in die nächste Auermaschine nach Wien zurückverfracht. Spannend ist bei dem ESTA, du musst dort angeben, über welche Social-Media-Kanäle du verfügst. Das heißt, ich verfüge über sehr viele, wie wir wissen. Also muss ich angeben, www.facebook, Gerald Gross Official und.
Es geht sich auch ein Zettel aus bei Ihnen?
Es geht sich auf 3 Zetteln, auf 4 Zetteln ist es ESTA. Habe ich irgendwelche Krankheiten, nehme ich irgendwelche Tabletten? Du musst dort einen Offenbarungseid leisten. Die US-Behörde screent die Daten tatsächlich automatisiert und filtert damit heraus, indem sie beispielsweise die Kanäle sofort, und da reisen jeden Tag hunderttausende Menschen in den USA ein, Millionen Menschen reisen dort ein, screent das ab. Und jetzt frage ich mich, was hat das Innenministerium getan? Kontrollieren die nicht auf Fotos, auf Waffenfotos, die automatisiert zu lukrieren werden bei österreichischen Accounts? Seit einer Woche erlebe ich etwas besonders Widerwärtiges. Widerwärtiges. Auf TikTok, wo ich auch einen Kanal habe und natürlich auch dadurch TikTok konsumiere, werden jeden Tag von unterschiedlichen Kanälen in Europa, aus Spanien, aus Tschechien, aus Österreich und Deutschland, Videos gepostet, wo man den Attentäter aus Graz als Held darstellt. Und jetzt frage ich mich, was der österreichische Verfassungsschutz gegen diese verirrten Seelen in unserem österreichischen Netz macht, um diese jungen Burschen oder Mädchen oder wer das auch immer ist, sich abzuholen, einmal bei Wasser und Brot nüchtern 5 Tage in der Zelle zu stecken und ihnen einmal zu vergegenwärtigen, was die dort tun.
sind Accounts aus Österreich.
Sind Accounts aus Österreich, aus Spanien, überall. Wir können jetzt, wissen Sie, was der Vorteil ist? Der Algorithmus. Das heißt, du schaust dir ein Video an. Ich habe mir ein Video angesehen, bin erschrocken, wie der Täter dort, My Hero, Rest in Peace, schau mir das an, verfolge und plötzlich durch den Algorithmus werden mir 30 solche Videos reingespielt, wo Menschen im Internet den Attentäter feiern. Und da frage ich mich schon, was macht der Verfassungsschutz? Macht er denselben Fehler wie vor 4 Jahren, wo er es zugelassen hat, dass ein Attentäter von Wien, brauchen wir jetzt Provenienz gar nicht mehr erwähnen, illegal in der Slowakei Waffen gekauft hat, die slowakischen Behörden, die österreichischen Behörden informiert haben, und den österreichischen Behörden ist das vollkommen wurscht. Und in Graz werden wir drauf kommen, das prophezeie ich, dass vor Wochen Grazerinnen und Grazer in der Straßenbahn im Netz sich so etwas gedacht haben und die Polizei angerufen haben. Und die Polizei offenkundig, es stellt sich so dar, wenn das stimmt, nichts getan hat. Jetzt gebe ich dem einzelnen Polizisten keine Schuld. Dafür haben wir einen Verfassungsschutz.
Das ist der Punkt. Das ist mir nämlich auch sehr wichtig. Wenn wir jetzt eine Sicherheitsdebatte führen, und die ist zu führen, also ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, und die Ableitung, nämlich, dass die Radikalisierung im Internet und die internetbasierte Verbreitung von solchen gewaltverherrlichenden Inhalten ein Riesenproblem sind, dann ist das nicht die Verantwortung und auch nicht die Schuld des einzelnen Polizisten, richtig, im Postenkommandanten, genau, so in Schrems oder in Mureck oder wo auch immer. Nein, weil die können das nicht, abgesehen davon, dass sie es nicht dürfen, es ist nicht ihre Zuständigkeit. Es gibt eigene Institutionen angeblich, wie Landeskriminalämter, es gibt Landesverfassungsschutz, es gibt Direktion Staatsschutznachrichtendienste und so weiter. Da fließt ja Geld rein, da müssten auch die Methoden und Instrumente, auch die Programme und die Technologien vorhanden sein, um sowas systematisch zu erkennen und dann auch einzugreifen. Wir sehen ja, ausgehend von der amerikanischen Brüderie, dass du auf Facebook zum Beispiel nicht einmal ein Foto mit einem Nippel posten kannst, dass nicht sofort erstens mal das Bild wird gelöscht und du wirst gesperrt, wenn du das nur machst. Aber offensichtlich irgendwelche abgeschnittenen Schrotflinten sind kein Problem. Ja? Und das ist etwas, wo ich mir auch denke, da müssen wir als Gesellschaft hinschauen. Auf der einen Seite uns die Frage stellen, wie können wir rechtzeitig erkennen, dass solche Inhalte kommen, aber auf der anderen Seite auch, wie können wir die Plattformen in die Verantwortung nehmen? Weil ich finde schon, dass es eine Verantwortung gibt, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber die Konzerne, die ihren Sitz in Russland, in Taiwan, in China oder sehr oft in den USA haben, agieren so, als wäre...
Oder in Irland, die agieren so, als wäre
das ein rechtsfreier Raum, und wir haben dann das Problem, also ich kenne das ja von irgendwelchen Hasspostings oder auch von Morddrohungen, die ich auch schon bekommen habe, dass schreibt jemand, du gehörst erschossen, du meldest das dem Postenkommandanten deines Wohnsitzes, weil das musst du machen. Der sagt, er leitet es weiter, das wird weitergeleitet. Ein paar Wochen später kriegst du von der Staatsanwaltschaft die Rückmeldung, der Person können wir nicht habhaft werden, weil es sitzt angeblich irgendwo. Und die Geschichte ist erledigt. Und du weißt nicht, ob der am nächsten Tag vor deiner Tür steht, dir das Gesicht schießt oder nicht. Und das halte ich für ein riesengroßes Problem. Die Technologie, wie sie gerade dargestellt haben am Beispiel der USA und der Einreisen, die ist ja vorhanden. Die wird ja auch schon für das Negative genutzt, wenn wir uns anschauen, dass inzwischen Leute, die in die USA einreisen wollen, gar nicht mehr einreisen dürfen, wenn sie sich negativ über Donald Trump geäußert haben. Also es geht ja. Na, und der Kim Jong-un macht das ja auch. Also die Technologie ist vorhanden. Aber offensichtlich ist der politische Wille nicht da. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir jetzt im Nachgang sehr wohl diskutieren müssen.
Die Technologie ist vorhanden und die Technologie wurde angewandt.
Ja.
Also ich bekomme sehr viele Zuschriften von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, vor allem in der Corona-Zeit, im Internet etwas gepostet haben. Teils zu heftige Kritik, teils Vergleiche, die daneben sind, alles drum und dran.
Holocaust.
Nein, nicht einmal. Ach so. Nicht einmal. Das ist sehr eindeutig. Nicht einmal. Die bekommen binnen kürzester Zeit einen Besuch vom Staatsschutz um 6 Uhr in der Früh. Wir haben zum Beispiel den Fall, wo ein Deutscher, passiert in Österreich, Detto, meint, der Wirtschaftsminister, der ehemalige Verblichene, wäre ein Schwachkopf gewesen. Mhm. Einen Tag später, um 6 Uhr in der Früh, der Vater mit seinem Kind, behindert im Übrigen, wird ihm die Bude auseinandergenommen. Also dort funktioniert es. Mhm. Dort setzt der Staat tatsächlich seine Technologie ein, um in dem Fall gegen lupenreine Meinungsfreiheit kriminalisierend vorzugehen. Menschen zu verleumden, zu denunzieren, in Angst und Schrecken zu versetzen. Deutsche Staatsanwälte machen sich im Übrigen lustig in Österreich auch und sagen, ja, das war eh schon die Höchststrafe, dass wir eben die Bude auseinandergenommen haben. Mhm. Diese Geschichten passieren auch in Österreich. Während der Corona-Zeit, ich weiß, das ist ein heikles Thema, Herr Dr. Bormeder, während der Corona-Zeit ist das nicht einmal passiert, sondern tausendfach in Österreich. Hausdurchsuchungen, alles drum und dran, dort funktioniert es. Aber wenn es darum geht, den österreichischen Verfassungsschutz, der mittlerweile dreimal schon reformiert worden ist, also die Ausrede mit die Hoppi, Hoppi, Galoppi, Reiterstaffel los, jetzt auch nicht mehr gelten, nach ca. 8 Jahren.
Okay? Absolut.
So, dieser österreichische Verfassungsschutz, geleitet von einem ÖVP-Funktionär, ich meine, auf die Idee musst du mal kommen, einen Parteifunktionär den Verfassungsschutz leiten zu lassen, aber okay, das ist halt Österreich, gibt es keine politische Verantwortung, Bananenrepublik, daran muss man sich gewöhnen. Diese Mittel werden nicht eingesetzt, wenn es darum geht, tatsächlich potenzielle Terroristen, Motivlage unabhängig, kann von allen Seiten kommen, ausfindig zu machen, auszuheben, dingfest zu machen, aufzuklären und abzuschrecken, sondern wir lassen laufen. Das ist doch bitteschön die Selbstaufgabe einer Republik. Und jetzt komme ich zu einem entscheidenden Punkt. Das österreichische Innenministerium hat sich die letzten 7 Tage seit diesem Dienstag 10 Uhr nicht mit rumbekleckert. Um 12.30 Uhr ließen sie in den Redaktionen anrufen mit den Worten, es war kein Mohammed, sondern ein Arthur A. Punkt. Zitat Ende. Dann noch nachleiten, der hat keine Social-Media-Kanäle, der war komplett vereinsamt, der hat keine Freunde gehabt und am Ende, der wurde gemobbt. Der Täter wurde gemobbt und weil irgendeiner zu ihm gesagt hat, in der Schule vor 40 Jahren, du Fetzenschädel, argumentiert die das Innenministerium selbst entschuldigend für den Täter, der wird gemobbt und 3 Tage später kommen wir auf, durch Journalisten, dass die Legende, die uns das Innenministerium mit einer falschen Fährte legen wollte, damit wir direkt in die Waffenverbotsdebatte hineinhuschen, nicht darüber diskutieren, was hat der Innenminister für Fehler gemacht. Jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Ein sehr guter Bekannter von mir hat vor 12 Jahren eine Waffenbesitzkarte beantragt. In derselben Behörde wie Arthur A. Er war beim Bundesheer untauglich. Aus gesundheitlichen Gründen. Weil er ein Lungenproblem hat. Ein chronisches Lungenproblem. Er beantragt vor 12 Jahren diese Waffenbesitzkarte bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung. Er kann die Wehrdienstbescheinigung, die gefordert wird, nicht vorlegen, weil er untauglich war. Daraufhin hat ihn die Behörde zurückgeschickt. Er muss eine Bestätigung vom Bundesheer bringen, vom Landesmilitärkommando Steiermark, warum er untauglich war. Weil Füße zu groß, Hüfte zu breit, Allergie,
Asthma,
also die Klassiker, die zu Untauglichkeit führen, und hat das vorlegen müssen. Der schickt mir gestern die Screenshots seines Akts, was er alles vorlegen hat müssen, und anhand dessen, was er mir geschickt hat und was dieser Arthur A. hätte vor Monaten machen müssen, komme ich zum Schluss dieser Debatte, Arthur A. hätte, wenn man die bereits existierenden Gesetze vollzogen hätte, niemals eine Waffe bekommen dürfen. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Die ganze Gutachterindustrie, weil jetzt kann ich mich erinnern, wie ich meine Waffenbesitzkarten gemacht habe. Sie haben mir, glaube ich, auch eine Waffenbesitzkarte. So, gut, sind wir zu zweit. Da haben sie einen Antrag gestellt, dann haben sie einen Zettel bekommen und auf dem Zettel sind Namen von 5 Psychologen gestanden, wo du quasi würfeln hast können, zu wem gehst. Ich meine, entschuldige, ist das ein Sachverständigenwesen? Und dann zahlst du 200 Euro, dass der nach 3 Minuten hergeht und sagt, Schmauswaberl Erni, Neurologin, der zitternd, ja, aggressive Augen, psychisch vollkommen normal. Aber hauptsächlich die 200 Euro sind beim Psychologen in der Kasse drinnen. Das sind die Themen, bevor ich Menschen kriminalisiere, wie Sie und mich, die erwachsen sind, verantwortungsvoll sind, einen Respekt vor der eigenen Waffe haben und damit nicht Missbrauch betreiben müssen. Und ich verwehre mich einfach dagegen, hunderttausende Jäger, Sportschützen und Waffenbesitzer in dem Land zu kriminalisieren, weil einer, und in dem Fall tatsächlich einer, und ich hoffe, er bleibt es und schmort in der Hölle, dort wo er hingeht, ein Psychopath war.
Mhm. Bevor wir in die Werbepause schalten, noch eine kurze Anschlussfrage. Mhm. Morgen wird im österreichischen Parlament, Sie haben das schon angeschnitten, darüber diskutiert, ob es für Social Media eine Erhöhung des Antrittsalters geben soll. In Österreich 14, 16 Jahre soll das sein. Wären Sie da dafür?
Definitiv.
Dass Jugendliche das nicht mehr dürfen?
Ich würde viel weiter gehen. Ich würde TikTok grundsätzlich mal abschaffen und abschalten in Österreich. Es gibt andere Länder, die haben das schon gemacht, aus gutem Grund. Es gibt andere Länder in der Welt, und das sind Demokratien, die Altersgrenzen einführen. Und ich glaube, dass wir haben aus gutem Grund beim Konsum von Alkohol, beim Konsum von Zigaretten, beim Betreten von gewissen Lokalitäten und so weiter Altersgrenzen eingeführt. Der Staat greift in die persönliche Freiheit von Menschen überall dort ein, wo er das Gefühl hat, dass der Konsum von Dienstleistungen oder Produkten dazu führen wird, dass entweder die eigene oder die andere Gesundheit gefährdet wird. Aber ausgerechnet beim Konsum von sogenannten sozialen Netzwerken, die ja in Wirklichkeit asozial bis zum Gehtnichtmehr inzwischen sind, dort schaut er weg. Dort befeuert er quasi auch noch die Rechtsfreiheit und wir haben eine Wild-West-Mentalität, wo Leute, wenn sie schnell genug sind, über TikTok und Co. alle möglichen Inhalte, rassistisch, sexistisch, demokratiefeindlich und so weiter, verhetzend ins Netz ballern können und man wird ihrer nicht habhaft, weil die Plattformen, die in China, Irland, USA, Taiwan, wo auch immer sitzen, sagen, wir geben die Daten nicht her. Seit Jahren wissen wir das, seit Jahren kapituliert der Rechtsstaat vor diesen multinationalen Konzernen. Und ich glaube, das muss ein Ende haben. Da geht es ja nicht nur um jetzt den traurigen Fall in Graz, sondern da geht es um ganz, ganz viele demokratiegefährdende und gemeinschaftsgefährdende Tendenzen, die über die asozialen Netzwerke befeuert werden. Und ja, ich hoffe, dass die Politik jetzt spätestens eingreift und sagt, hier müssen wir uns schützend vor unsere Kinder stellen, weil unsere Kinder sind dem schutzlos ausgeliefert. Also, da muss der Staat meiner Meinung nach eingreifen.
Soll Australien nachfolgen?
Internetkerker, na selbstverständlich. Das ist halt diese Sicht, die Dr. Bornmann, aber viele andere, in dem Fall Linke, verfolgen. Wer zugunsten der Sicherheit die Freiheit einschränkt, wird am Ende beides verlieren. Das haben kluge Menschen auf der Welt schon bereits gesagt. Und wer zugunsten der Sicherheit die Meinungsfreiheit einschränkt, die ja Dr. Bornmann bei Anlassfällen immer in dieser Form fordert, wird am Ende die Meinungsfreiheit endgültig verlieren, wird aber keine Sicherheit gewinnen. Das möchte ich Ihnen bei der Gelegenheit auch sagen. So, für mich ist vollkommen klar, heutige Jugendliche, um es despektierlich zu sagen, schnackseln mit 13, okay? Brauchen keinen Führerschein. Mit 14 kommt vielleicht schon das erste Pampelatsch auf die Welt.
Na, ist so.
Wo leben Sie
Nein,
bitte?
Nein, ist so. Hören Sie auf. Nein, es
vielleicht
ist
in der
so.
Südsteiermark, aber bei uns im Waldviertel herrscht noch Zucht und Ordnung.
Ja, ja? Im Waldviertel muss die Frau 6 Meter hinter Ihnen mit dem Mann und hinter dem Kruzifix bei der von Leichnamsprozession gehen. Das weiß ich.
Nicht lustig machen über die Katholiken.
Das ist aber nur, das ist aber nur bei Ihnen so. Nehmen wir die Realität in unserer Gesellschaft wahr. Heute haben 13-, 14-Jährige sind in Wahrheit vollkommen junge Erwachsene geworden. Dementsprechend hat der österreichische Rechtsgeber auf Basis im Übrigen von Linken das Wahlalter gesenkt auf 16. So, und jetzt kommen dieselben Linken daher und sagen, aber das Internet darf sie erst mit 21 benutzen. Ja, das ist ja mittlerweile verrückt. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Warum ist das ein Widerspruch in sich? Weil offenbar die Linken nicht konsistent in ihrer Argumentation sind, sondern je nach Anlassgesetzgebung das tun, was sie wollen. Ich sehe in der Meinungsfreiheit ein sehr hohes Gut. Ich sehe in den Social Medias, die im Übrigen auch Meinungsfreiheit garantieren, ein sehr hohes Gut. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Meinungsfreiheit hat zwei Seiten. Das eine, es ist das Recht, Meinungsfreiheit. Das zweite ist es ist auch mit einer gewissen Verantwortung verbunden. Der Meinungsfreiheit für sich in Anspruch nimmt, muss in der Artikulation seiner Meinungsfreiheit redlich sein. Und jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Es ist doch wunderbar, dass wir die Social-Media-Netze haben. Es ist mir doch viel lieber, dass beispielsweise im Falle einer Radikalisierung eines 21-jährigen Burschen der österreichische Verfassungsschutz über das Internet wissen könnte, dass sich der Bursch radikalisiert, anstatt er radikalisiert sich und postet es nicht. So, das heißt, auch in dem Fall, wenn der österreichische Verfassungsschutz die Vorzüge des Internets, sofern er überhaupt im Internetzeitalter angekommen ist, ich glaube, die schreiben noch mit Schiefertofen dort im Innenministerium in der Herrengassen und mit Prüftauben, logisch. Wenn die das Social Media genutzt hätten und den Burschen gescreent hätten, wie wir gerade vorher im Übrigen übereinstimmend festgestellt haben, also die Meinungsfreiheit da gewesen wäre und wie gesehen hat, er nutzt seine Meinungsfreiheit aus, um Gewalt zu predigen und zu heroisieren, dann hätte man erwischt. Wenn wir das Internet für die 18-Jährigen antragen, dann erwischen wir es nicht mehr. Weil wir können nicht jedes Kinderzimmer abhören, Herr Dr. Bornmänner. Und genau das ist es. Und nur weil Ihnen nicht passt, jetzt bei aller Wertschätzung, dass der Herr Babler oder diese Regierung oder die EU im Internet massiv Kritik erfahren,
was in Wahrheit das sogenannte virtuelle Stammtisch ist. Gehe ja nicht her und trage den virtuellen Stammtisch ab, weil dann bin ich in Nordkorea. Wissen Sie, wo gerade das Internet antrat wird? Wie wollen Sie es wissen? Im Iran.
Ja.
Also, aber ich mag keine iranische Politik da haben.
Über den Iran können wir gerne nachher noch sprechen, aber ein kurzer Hinweis. Es gibt einen Grund, warum unter den 24 Streams auf YouTube die Kommentare deaktiviert werden. Wissen Sie warum?
Ja.
Nicht, weil die Meinungsfreiheit nicht von dem Sender geschätzt wird, sondern weil man nicht 10 Leute rund um die Uhr beschäftigen kann, damit ihre radikalisierten Fans dort unter Schach gehalten
falsch,
werden.
Falsch, Herr Dr. Bormänner. Also sondern, wissen Sie warum die Accounts, aber es ist eine super Sache, dass man es einmal für die Zuseherinnen und Zuseher aufklären. Die Kommentare wurden deswegen gesperrt, weil es noch immer eine ungeklärte Rechtsfrage ist, wer der Medieninhaber für die Kommentare ist.
Ja, aber nicht, weil es so schöne Kommentare und wenn, gibt. Wenn die Leute nur Blümchen werfen würden, dann bräuchte man sie
nein, abbringen. Weil grundsätzlich der Anlassfall die Homepage von Express.at war, wo plötzlich Express.at dafür haftbar gemacht wurde, dass ein Gast von Express mit dem Mord bedroht wurde, falls ich mich erinnern kann. Ja, aber jetzt möchte ich Ihnen nicht sagen, wer der Gast war, der mit Mord bedroht wurde, der ist eher auf meiner Reichshälfte.
Vollkommen egal, wessen Reichshälfte.
Ich weiß eh,
aber ich möchte nur darauf hinweisen.
Die Rechten sind radikalisiert.
Aber sehen Sie, Herr Goss, aber das ist, was ich meine.
Ja, natürlich.
Da ist doch sinnvoll, dass die Kommentare abdrehen.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich möchte wissen, wer sind die? Ich möchte nicht, dass die das nur denken. Die sollen das laut aussprechen.
Sie wollen ihre eigenen Fans in die Falle laufen lassen, oder?
Nein, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber es riskiert auch, dass man seine eigene Idiotie weltöffentlich zur Schau stellt. Und das, schauen Sie, nichts ist kostenlos. Nichts. Es hat alles seinen Preis. Der Preis der Meinungsfreiheit ist es, dass wir auch Meinung ertragen müssen, die uns nicht passt. Und das ist der Preis. Und den zahle ich im Übrigen gerne. Und wenn plötzlich irgendwelche Politiker der Meinung sind, dass in Social Medias Meinungen geäußert werden, die keine Meinungen mehr sind, sondern Radikalisierung, Gewaltäußerung, dann haben wir im Zeitalter von KI die Methoden, das einzuschränken. Sie haben es ja selber genannt. Wenn du einen nackten Frauennippel posterst, ist Facebook sofort in der Lage, deinen Account zu sperren. Warum ist das der österreichische Verfassungsschutz nicht? Also brauchen wir keine neuen Gesetze, brauchen wir keine neuen Verbote, sondern die Exekution der bisherigen.
Gut, aber dazu möchte ich Ihnen auch noch eine kurz abschließend etwas sagen wegen Freiheit. Mir ist die Reisefreiheit und die Personenfreiheit und die Warenverkehrsfreiheit auch sehr wichtig. Ja. Und deswegen bin ich gegen Leute, die eine Festung Österreich fordern, uns alle einsperren wollen im Namen
die
der Freiheit.
Reisefreiheit, das ist genau die Reise, das. Nein,
aber Sie unterbrechen
nicht.
Mich.
So, jetzt, nein, weil Sie es nicht verstehen.
Aber Sie unterbrechen
mich. Weil auch Freiheit Kontrolle bedarf.
So.
Aber Freiheit bedarf kein Verbot. Das, was die FPÖ mit der Festung Österreich will, ist die Kontrolle der Reisungsfreiheit, aber nicht die Infragestellung der Reisefreiheit.
Aha.
Und das haben Sie nicht mal kapiert. Das heißt, Freiheit hat Grenzen.
Also die Zäune sind
zu kontrollieren. Sie haben sich noch nie im Leben mit Freiheit beschäftigt. Schauen Sie, meine Freiheit endet dort, wo den David Hermann Meng seine Freiheit beginnt.
Genau.
So, wenn ich ihm da jetzt aufgeklopfe, habe ich seine Freiheit beschädigt.
So,
wenn ich nur da herklopfe, ist alles kein Problem.
Sind ja nicht sehr
so, daher kontrollieren wir diese eiserne, seidene Grenze, dass jeder in seinem individuellen Bereich in der Freiheit bleiben darf. Das, was Sie wollen, ist die Freiheit gänzlich abschaffen, weil Sie die Freiheit als Feind empfinden.
Na, ich im Gegenteil. Ich will die Freiheit.
Das Konzept,
ich will keine Zäune, ich will keine Mauern.
Wissen Sie, was das Konzept Freiheit. Festung Österreich ist?
Freiheit.
Größtmögliche Sicherheit nach außen, größtmögliche Freiheit nach innen. Was ist das für eine Freiheit, wenn wir plötzlich Taschenkontrollen bei Weihnachtsmärkten brauchen? Was ist das für Freiheit?
Was ist das für Freiheit,
wenn man 5 Stunden an der Grenze warten
muss? Bevor ihre
Freiheit... Nein, ich nicht.
Also warten.
Nein, ich nicht.
Warten ist eine Freiheitseinschränkung.
Ja, natürlich. Verstehen
Sie. Nein, das ist es nicht.
5 Stunden?
Das ist der Preis, den wir für Freiheit zu zahlen haben.
5 Stunden im Stau stecken müssen, weil irgendwelche Leute Festungen bauen wollen im Jahr 2025, während sie es nicht einmal verhindern können, dass ein 21-Jähriger 10 Mitschüler umbringt. Das ist die Freiheit, die ich meine.
Sehr gut. Jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Eine ganze Schule kann seit einer Woche nicht mehr zur Schule gehen, weil ein 21-Jähriger 10 Minuten diese Freiheit überschritten hat. Diese Schule wäre sehr froh gewesen, wenn man ihre Freiheit nach dem Motto größtmögliche Sicherheit nach außen, größtmögliche Freiheit nach innen, einfach die Freiheit kontrolliert hätte. Und die Freiheit, warum auch nicht? Und die Freiheit des Einzelnen und die Freiheit des Einzelnen, des Attentäters,
Groß,
so weit eingeschränkt,
das ist Ihr Gesellschaftskonzept.
Polizeistaat,
körperliche Unversehrtheit
nicht. Aber das ist genau das, was ich meine. Das ist genau die freiheitliche, das ist genau die rechte Perspektive auf unsere Gesellschaft. Da geht es nicht mehr um Freiheit, sondern Freiheit meinen Sie Metalldetektoren vor den Schulen, Sie meinen Zäune Zäune, an den Grenzen. Sie meinen, überall dort, wo es ihnen nicht passt, gehören Stacheldraht hochgezogen, gehören Menschen kontrolliert und so weiter.
Nicht, dass wir Schulmassaker haben.
Das müssen Sie halt verstehen. Ja, aber Herr Gross, Sie sollten den Schülerinnen und Schülern, weil das ist der Respekt, der Sie jetzt geboten ist, in der Stunde zuhören. Die fordern keine Metalldetektoren. Die fordern keine Einschränkung an den Grenzen. Das, was die Schülerinnen und Schüler fordern, ist, dass ernst genommen wird, wie es den Kindern in den Schulen wirklich geht und dass die Politik endlich handelt, indem sie rechtzeitig erkennt, wenn es zu solcher Radikalisierung kommt. Aber keiner von denen hat davon gesprochen, dass die Lehrer sich bewaffnen sollen, wie das in den USA oder Donald Trump fordert, oder dass Metalldetektoren gibt.
Warum keine Zutrittskontrollen?
Weil das unfrei macht. Wir wollen doch nicht in einer Welt aufwachen, wo man, wenn man ins Krankenhaus, in die Schule oder zum Biller geht, in einer Waffenkontrolle durch muss.
In jeder Behörde in Österreich, in jeder Behörde, mittlerweile in einem Großteil der Spitäler Zutrittskontrollen.
Und das finden Sie schön?
Es ist wahrscheinlich notwendig, weil Sie die letzten 10 Jahre Politik vertreten haben, wo jeder Verbrecher reinkommen hat dürfen. Ich finde es nicht schön, Herr Dr. Bornmeiner. Nein, mir wäre lieber gewesen, wenn wir unsere Gesetze niemals hätten anpassen müssen und den Wohlstand der 80er und 90er Jahre im Sinne einer sicheren und freien Gesellschaft wohl beschützt hätten. Es kam dann das Jahr 2015, wo sie die Freiheit eines Kollektivs, nämlich der europäischen Bevölkerung, eingeschränkt haben, zugunsten einer Toleranz, die keinerlei Rechte in Europa begründet.
Was hat das mit dem
Denn die Toleranz der Afghanen und der Syrer in einem europäischen Rechtsverständnis kenne ich nicht.
Da sind Sie am Bahnhof gestanden.
Nein, da geht es ja nicht um ein Artois. Reden wir doch nicht über ein Artois. Reden wir doch, dass heute am Reumannplatz 3 Syrer wieder sich eine Messerstecherei geliefert haben. Reden wir darüber, dass ein 17-jähriges Mädchen zur Stunde im AKH im Koma liegt, wie einst Weiland Leonie, weil sie möglicherweise von 3 Syrern in einer Wiener Wohnung möglicherweise in einen komatösen Zustand.
Möglicherweise.
Ja, ist so. Morgen werden wir es wissen. Ja. Herr Dr. Bornmeiner, jeden Tag passiert in dem Land etwas, was unsere Freiheit einschränkt, weil Sie zugunsten unserer Freiheit irgendwelchen anderen Bohrphysikern das Recht auf Toleranz eingeräumt haben.
Aber
das ist das Problem.
Über etwas, das gestern passiert ist, das auch ähnlich emotional behandelt wird wie dieses Thema, reden wir gleich, nämlich den Staatsbesuch von dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Dazu gleich mehr.
Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV.
Es war der erste Staatsbesuch von Volodymyr Selenskyj in Österreich seit Ausbruch des Krieges unter enormen Sicherheitsvorkehrungen. Ich war ja gestern selber auch vor dort im Bundeskanzleramt und in der Hofburg. Da waren Soldaten aufgestellt. Die halbe der Innenstadt war gestern unter Polizeischutz. Es wurde viel darüber geredet, Sebastian Bornmeiner, ob dieser Besuch notwendig sei. Die FPÖ hat im Nationalrat da auch einige Fragen eingebracht. War er notwendig? Hat etwas geholfen?
Ja, dass die Freunde Putins Österreich, also FPÖ, sich natürlich eher einen Besuch von Wladimir Putin gewünscht hätten, ist mir vollkommen klar. Aber natürlich war dieser Besuch notwendig. Natürlich ist es sinnvoll und notwendig. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, um den Raum für Verhandlungen, um den Raum für Dialog und das Brückenbauen offen zu halten. Wir sind ein OSZE-Sitz, wir sind ein UNO-Sitz, wir sind eine Stadt, wo immer schon der Dialog gelebt und gepflegt wurde. Und deswegen finde ich es gut und wichtig, dass auch in der Hinsicht gemacht wird. Und auf der anderen Seite war es auch ein wichtiges Zeichen der Solidarität, weil wir nicht vergessen dürfen, die Ukraine, ein unabhängiges, freies Volk, wurde vor 3 Jahren angegriffen. Es wird seit 3 Jahren die Bevölkerung massakriert. Es werden Kinder und Frauen umgebracht von den Russen. Es wurde schon 2014 der Fehler begangen, zu glauben, dass man mit Wladimir Putin Verhandlungen führen kann, zu glauben, dass man ihm nur ein kleines Häppchen, in dem Fall die Krim, geben kann und dann wird ruhig sein. Und es gibt aktuelle Zahlen, das war mir sehr wichtig im Vorfeld auch nochmal anzuschauen, wo die österreichische Bevölkerung mit einer überwältigenden Mehrheit von 72% ganz klar sagt, ja, die EU soll weiterhin die Ukraine unterstützen, bis ein Frieden erreicht wurde und daher natürlich die Ukraine sich verteidigen kann. Es werden natürlich zu 71% von den Österreicherinnen und Österreichern auch die Sanktionen unterstützt gegen Russland von europäischer Ebene und daher natürlich auch die Haltung, die wir einnehmen, militärisch neutral, aber in der Sache und im humanitären Bereich solidarisch zu sein, Das wird von der österreichischen Bevölkerung unterstützt. Deswegen haben die Menschen, die zu uns geflüchtet sind aus der Ukraine, derer Zahl ja, glaube ich, fast 80.000 momentan allein in Wien sind, die bekommen deswegen so viel Unterstützung, weil die Menschen verstanden haben, das kann morgen Litauen passieren, das kann übermorgen Polen passieren, das kann jedem Land passieren, dem Russland den Krieg erklärt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Teil der Europäischen Union, aber auch, dass wir als neutrales Land der Ukraine ganz klar die Unterstützung und den Rückhalt zusichern. Und deswegen finde ich es ein gutes und wichtiges Symbol, dass Volodymyr Zelensky in Wien begrüßt wurde, dass dort die Regierung auch im Namen der österreichischen Bevölkerung die Unterstützung zugesagt hat, dass wir als Verbündete an der Seite des ukrainischen Volkes stehen, solange der Aggressor Putin weitermacht und bis zum bitteren Ende unsere Freundinnen und Freunde in der Ukraine verteidigen und unterstützen, weil das, was sie für Israel im Nahen Osten proklamieren, nämlich dass dort die freien Werte verteidigt werden und Demokratie, das ist genau das, was in der Ukraine passiert. Die Ukraine, ein demokratisches Land, verteidigt sich gegen den Überfall von einer russischen Diktatur. Und nachdem er sich die Ukraine geschnappt hat, wird er sich als nächstes ein anderes Land schnappen.
Herr Dr. Bornmänner,
deswegen ist wichtig, dass wir unterstützen.
Herr Dr. Bornmänner, die Demokratie in der Ukraine ist seit 1,5 Jahren nicht mehr vorhanden. Seit 1,5 Jahren hätten dort Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden sollen. Obwohl 15% des gesamten Staatsgebiets betroffen sind, hat Zelensky die gesamten Wahlen in 100% des Staatsgebietes ausgesetzt. Aus meiner Sicht kann man es laut international geltender Definition daher nicht mehr als Demokratie bezeichnen, sondern als Land, das sich in einem absoluten Kriegsrecht befindet. Erster Punkt. Der zweite Punkt, bevor der Krieg in der Ukraine stattgefunden hat, war im weltweiten Ranking, im Übrigen der OECD, die Sie angeführt haben, die Ukraine das korrupteste Land der Welt. Ist auch spannend, oder? Also eine korrupte Oligarchie, die weit weg von der Demokratie ist, wird plötzlich analog zu Israel zum Land, wo liberaler Honig und demokratische Milchfliesen erklärt, nur weil es ihnen gerade ins Konzept passt. Gefällt mir. Der dritte Punkt. Zelensky war gestern in Wien. Was wollte Zelensky von Österreich? Wissen Sie das, was er wollte? Soll ich es Ihnen sagen? Zelensky erwartet sich Unterstützung von Österreich bei den Auslieferungsbestrebungen in Bezug auf eigene Staatsbürger. Es geht um 75.000 Ukrainer. Es geht dabei um Ukrainer, die sich jetzt in Österreich verstecken, damit sie sich der Verantwortung entziehen können. Das ist verantwortungslos, vor allem in Zeichen des Krieges. Wir hoffen, dass Österreich uns in dieser Frage helfen wird und uns unterstützen wird. Also der Herr Zelensky hat dem Herrn van der Bellen ausgerichtet, er hätte gern die von ihnen unterstützten Flüchtlinge für seinen Krieg zurück, denn der Herr Zelensky sieht nicht ein, dass 18-jährige Ukrainer im Schützengraben sterben, währenddessen die von ihnen unterstützten Freunde in Kaviar im Park Hyatt in der Präsidentensuite gerade baden. Und bei Louis Vuitton und bei Dior einkaufen.
Das unterstützen so, Sie, oder?
Nein, sage ich ja. Nein,
Sie unterstützen.
Nein, ich würde gerne wissen, wie Sie das sehen.
Ich finde es gut.
Ich sitze seit 3 Jahren da und sage, gehen Sie ins Park Hyatt, schauen Sie sich das alles an und Sie sagen immer, das ist russische Propaganda vom Kreml. Das ist eine Sauerei, wie Sie über die Flüchtlinge reden. Vor 1,5 Jahren haben Sie mir sogar vorgelesen von irgendeiner Freundin, die in der ukrainischen Flüchtlingshilfe arbeitet, haben Sie mir einen Text vorgelesen, was das für eine Sauerei ist, was ich da sage. Als ich Videos gepostet habe von der Tiefgarage im Park Hyatt mit den Rolls Royce und den Bentleys etc., haben Sie die ganze Bagage verteidigt. Aber jetzt, wo der Herr Zelensky diese Bagage wieder zurückholt, jetzt sind Sie plötzlich der große Unterstützer.
Sind Sie dagegen?
Sehen Sie, Herr Dr. Bornmänner, nein.
Ach
es
so.
Geht nicht darum, was ich will. Es geht Ach darum, so, was ist opportunistisch, doppelmoralisch und heuchlerisch. Wieder mal überführt. Dritter Punkt, Herr Dr. Bornmänner, Österreich hat einen Beitrag geleistet. 327 Millionen Euro. Bis jetzt, in 3 Jahren, 327 Millionen Euro. 250 Millionen Euro spart gerade Ihr Freund Matterbauer, die Frau Heisel-Reininger, der Herr Stocker ein dafür, dass sie die Pensionen in dem Land kürzen und die E-Card-Gebühren erhöhen. Also, wir geben jetzt wieder ein paar hundert Millionen Euro aus, dafür, dass die Österreicherinnen und Österreicher einen Wirtschaftsrückgang erleben. Und zu den sogenannten Segnungen Ihrer großen Sanktionspolitik, Herr Dr. Bornmänner, 18 Sanktionspakete. Ich darf Sie erinnern, der Krieg ist militärisch gegen Russland noch immer nicht gewonnen. Russland hat ein Wirtschaftswachstum, die Eurozone hat einen Rückgang. Das ist nicht so. 100 Milliarden Euro hat die Europäische Union und damit wir, weil wir sind Nettozahler, in den ukrainischen Krieg verpulvert. 100 Milliarden Dollar hat sie verpulvert. Kein Bodengewinn erledigt, kein Krieg gewonnen, kein Frieden gestiftet. Wir haben, wie prophezeit vor 3 Jahren, mit Blick auf das arme Opfer, und die Ukraine ist ein Opfer, da sind wir beide klar dabei, Mit Blick auf das arme Opfer haben wir gleich mit Selbstmord begangen. Und der Bettlerkönig Selenskyj kommt gestern, als letzter im Übrigen in ganz Europa, neben Zypern zu uns, weil Zypern huckern die Russen, als vorletzter ist er nach Österreich gekommen mit seinem Opferstock. Die Frau Selenskyj bleibt ja da, die ist, glaube ich, zur Stunde am tiefen Graben, gerade bei Dior. Ja, und ich glaube, die kauft irgendwelche Handtaschen für ihre Soldaten mit, wenn ein, glaube ich, habe ich gehört. Ja, so, also, jetzt ist er mit dem Opferstock bei uns und sagt zum Van der Bellen und zum Stocker, für das Selfie, das wir gemacht haben, zahlt es nur einmal 100 Millionen ein. Okay? Nur damit Sie wissen, wie die ganze Geschichte funktioniert.
Okay. Was mich wundert, und das ist die typische Propaganda, die man seitens der FPÖ kennt, ist diese Terminologie, da ist der Bettlerkönig Selenskyj, aber der Massenmörder Putin wird nie so genannt von Ihnen. Das ist interessant. Ich höre hier ganz viel Kritik an der Frau vom Selenskyj. Ja? Ich höre hier, dass Sie das Wort... Darf ich ausreden? Ja. Ich höre, dass Sie hier das Wort reden gegen die Ehefrau von Selenskyj. So verzweifelt musst du mal sein, dass du irgendwelche Lügen erfindest über die Frau von Selenskyj, anstatt ein einziges Wort der Kritik am Massenmörder Putin zu haben. Das ist das Interessante. Ich höre von der FPÖ wahnsinnig viel Kritik an Selenskyj und dem Empfang von ihm. Ich höre kein einziges Wort der Kritik an der russischen Führung. Ich höre kein einziges Wort der Kritik. Bis vor kurzem haben die sogar noch einen Freundschaftsvertrag mit dem Massenmörder gehabt. Also das ist ja das Perfide an der ganzen Geschichte. Wir erleben hier ein Land, von dem Sie, aber auch vor allem Ihre Freunde in der Freiheitlichen Partei, Ihre Kameraden, gesagt haben, keine drei Tage wird sich die Ukraine gegen die Atommacht Russland verteidigen können. Ich erinnere mich, wie wir hier gesessen sind mit Wolfgang Fellner gemeinsam, kurz nach dem Einmarsch, komplett paralysiert und Sie gesagt haben, das ist nicht schaffbar. Die werden keine drei Wochen durchhalten. Drei Jahre später verteidigt sich dieses Volk immer noch heldenhaft. Warum kann sich dieses Volk verteidigen, Herr Gross? Weil wir es unterstützen. Weil wir die Kinder und die Frauen aufgenommen haben. Ja, ein paar Oligarchen sind auch noch da, die würde ich auch gerne ausschmeißen und das Vermögen konfiszieren. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Danke, dass Sie endlich einmal Reiche bashen wollen, dort, wo es hingehört. Aber wir haben humanitäre Hilfe geleistet, wir liefern Sachleistungen und die Europäische Union, die Länder der Europäischen Union und vor allem die USA, haben auch militärisches Material und Geld zur Verfügung gestellt. Und das ist der Grund, warum das 40 Millionen Volk Ukraine, das eben nicht bekannt war dafür, hochtechnologisch gerüstet zu sein wie Israel, das nicht bekannt war dafür, geübt zu sein in irgendwelcher großen Waffenkunde, sich seit drei Jahren gegen die angeblich allmächtigen Russen, darf ich ausreden bitte, gegen die angeblich allmächtigen Russen verteidigen können. Seit drei Jahren hören wir, die Ukrainer kämpfen einen aussichtslosen Kampf und seit drei Jahren bewahren sie dieses Volk vom Untergang. Und statt dass die Menschen Unterstützung, Anerkennung und Solidarität von ihnen bekommen sie Spott. Sie werden als Nazis bezeichnet und damit wird Brustpropaganda übernommen. Sie werden als korrupt bezeichnet und damit wird Russenpropaganda übernommen. Und jetzt wollen sie ihnen auch noch das Geld, den Geldhahn abdrehen und bezeichnen das österreichische Volk als bankrott. Sie begehen tatsächlich die Propaganda, die Putin verbreitet. Kein Wunder, Sie sind ja auch bei Auf 1 auf Sendung, bei verschwörungstheoretischen Sendern. Ich habe Sie vor kurzem ein Interview oder 10 gesehen.
Ich gebe immer ein Interview.
Ganz genau, Ihnen.
Ich reagiere Ihnen.
Dann Russia Today, Sie, staatliche Propagandasender, überall treten Sie auf und verbreiten, Sie und Ihre Freunde in der FPÖ, verbreiten überall die russische Propaganda, wonach das ein Krieg wäre, den die USA mit Russland führen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben den Fall, dass der Putin gestützt auf eine völkische Sichtweise und ein imperiales Großmachtdenken sich ein Land nach dem anderen unter den Nagel reißen will. Und Herr Gross, wenn wir zulassen, dass die Ukraine dann können wir morgen sehen, wie es sich Litauen, Estland und andere Länder schafft. Also, und das wollen wir verhindern.
Ja, ich weiß nicht. Sie haben ja jetzt eine wunderbare Aufzählung gegeben. Der erste Punkt. Sie haben etwas vergessen. Österreichs Beitrag war ja viel größer. Österreichs Beitrag für den Ukraine-Krieg der letzten drei Jahre lässt sich ja gut anders auch bemessen. Das waren ja nicht nur 300 Millionen Euro. Das waren ja nicht nur Milliarden, die wir im Wege der Nettozahlungen eingeliefert haben. Österreichs Beitrag sind 400.000 Arbeitslose, die dürfen wir nicht vergessen. Österreichs Beitrag ist dauerhaft 3% Inflation, das dürfen wir nicht vergessen. Österreichs Beitrag ist ein Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,5%, das dürfen wir auch nicht vergessen, im Rahmen des ukrainischen Deindustrialisierungsprojekts Europas. Was wir auch nicht vergessen können, Österreichs Beitrag ist ein Defizit von 55 Milliarden Euro.
Warum?
weil wir uns dem russischen Gas beschnitten haben und unsere ganzen Energiemärkte die Luft gelandet haben. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, im Jahr 2022, vor Beginn des ukrainischen Krieges, waren wir als Wirtschaftsnation auf Platz 20, jetzt sind wir zurückgerutscht auf Platz 26. Das ist auch ein entscheidender Beitrag. Nein, das muss man schon sagen. Das muss man einem Verfechter wie Ihnen schon sagen. Aber jetzt kommt folgende Thematik. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? 75.000 Ukrainer, wehrfähige größtenteils, sind in Österreich. Also die Hälfte sind Männer, also 30.
Nein, das stimmt nicht. Es sind 80% Frauen.
Aha, gut.
Es tut mir leid, das stimmt einfach nicht, was Sie sagen. Zelensky
gestern gelogen.
Nein.
Ich zitiere es Ihnen noch einmal, was er gesagt hat. Auf ORF on. Ja. Er dürfte ja nicht gelogen haben.
Bitte, was hat er gesagt?
Er dürfte gesagt
lesen Sie das vor. Zitat, nein, bitte.
Natürlich. Das kriegen
los
Sie,
geht's.
Das kriegen Sie alles von
na,
mir.
Na komm, los geht's.
Ja. Unterstützung erwartet Zelensky von Österreich bei Auslieferungsbestrebungen in Bezug auf eigene Staatsbürger. Es geht dabei um Ukrainer, die sich jetzt in Österreich verstecken, damit sie sich der Verantwortung entziehen können. Das ist verantwortungslos, vor allem im Zeichen des Krieges, sagte er. Wir hoffen, dass Österreich uns in dieser Frage weiterhelfen wird.
Na, bitte.
Dieser Punkt betreffe die Rückführung der 70.000 bis 80.000 Ukraine-Flüchtlinge, die in Österreich leben. Van der Bellen bote die rot-weiß-rote Mithilfe an. Die Ernennung von Wolfgang Hanzengruber zum Ukraine-Koordinator würde davon zeugen. Militärisch könne man der Ukraine nicht helfen, da man erst selbst dabei ist, das eigene Heer aufzubauen. Ansonsten wolle man helfen, wo man kann, versicherte Van der Bellen. Hat im Übrigen der Herr Van der Bellen selber gepostet. Also, der Herr Van der Bellen und der Herr Zelensky sind der Meinung, 75.000 Ukrainer sind zurückzuführen. Okay? Nur damit man es einmal versteht. Nein, das lese ich heraus.
Ja, das ist das, kann was Sie herauslesen, aber das ist auch nicht das, was
Punkt da steht. Betreffe hier die Rückführung der 70.000 bis 80.000 Ukrainer-Flüchtlinge. Soll ich es Ihnen zeichnen? Holen Sie ein Tagobertag-Heftel, damit Sie es verstehen?
Natürlich.
Oder reicht ein Porno-Heftel? Sie, damit Sie in den Kopf einigen, ich weiß es nicht.
Versuchen
es
Sie
ist relativ klar,
zu sein.
70.000 bis 80.000 Ukraine-Flüchtlinge,
nicht
die
schreien
in Österreich leben.
Koch,
ein Punkt betreffe, ich mache was ich will,
drehen,
ein
oder?
Punkt betreffe hier die Rückführung der 70.000 bis 80.000. Und Sie brauchen gar nicht hinein intervenieren. Nur weil Sie jetzt deppert sind und Sie auf und die heutige Sendung
Sie
nicht vorbereiten
nicht
können,
beleidigen.
Hast du noch lange nicht, dass ich falsch liege.
So.
Also,
nicht
der Herr Zelensky will offenbar das, was alle die letzten 3 Jahre in Österreich gesagt haben. Und Sie aber verteidigt haben.
Sie,
jetzt frage ich mich, was
nicht
gilt?
Ihre eigenen
was
Unterstützer
gilt? Was gilt?
Unterstützen was Ihre Russland-Propaganda.
Was gilt? Das Wort Bornmenas, des Van der Bellens oder des Zelenskis?
Nicht
und jetzt kommen wir zum, und jetzt kommen wir zum dritten entscheidenden Punkt. Diese ganze Mär, wenn wir die Ukraine nicht verteidigen, haben Sie heute gesagt, dann wird Putin Europa überfallen. So, jetzt ist der Putin seit 3 Jahren nicht einmal in der Lage, die Ukraine zu überfallen.
Na okay.
Naja.
Warum ist er nicht in der Lage?
Ja, weil sie die Ukraine zumindest bis auf 20% ihres Staatsgebietes
gewinnen. Und warum?
Weil sie sich.
Weil wir sie unterstützen.
Weil wir,
haben.
Weil wir ihnen 200
weil
Milliarden
wir
Euro gegeben haben.
Weil wir, weil 200 wir sie Milliarden unterstützen. Euro gegeben ganz haben. Genau.
So
das sehen Sie.
Jetzt ist die Frage, wie viel wir uns
hat's
ihnen ausgeben.
Was gebracht?
Nein, nichts.
Was
null.
Kostet es, was es wollen?
Jetzt haben wir beim entscheidenden Thema. Seit 3 Jahren ein Stellungskrieg. Er bewegt sich nicht.
Ja, das ist
die Frage ist, wollen Sie noch einmal 100 Milliarden zahlen?
Auch
wollen Sie es den Pensionisten
Milliarden
erklären?
Auch okay, 500
dann erklären
Milliarden.
Sie es den Pensionisten.
Auch 500
den Arbeitsplätzen.
Milliarden.
Super.
Nein,
das wollte ich
wissen. Was er kostet?
Sie wollen österreichische Soldaten hinschicken.
Wie
Sie
bitte?
Wollen nicht die paar Kajat-Milliardäre hinschicken.
Bitte?
Und Sie wollen, Sie sagen heute, Zitat, weitere 300
gerne
Milliarden. Okay, gut.
Milliarden.
Dann erklären Sie es den Pensionisten,
ja,
den Kinderbetreuungsgeldbeziehern
ja,
und.
Ja, Herr Kost, gerne.
Das erklären
Sie. Im Gegensatz zu
den
dem.
Den schaut schnell aus. Der hängt wieder die nächsten 3 Jahre um.
Fertig jetzt?
Ja, gerne.
Sie können Ihre Fake News schleudern in sozialen Netzwerken, Radikalisierungsplattformen.
Sind
Sie jetzt fertig?
Nee, die längste Zeit.
Darf ich jetzt bitte
natürlich
ausreden? Dankeschön. Also Sie können gerne Ihre Fake News Zusammenschnitte in Radikalisierungsplattformen ausfetzen und hoffen, dass Sie dann irgendwelche verwirrten Menschen finden, die Ihnen ein paar Likes drunter hauen, Herr Kross. Gerne. Können Sie gerne machen. Aber der entscheidende Punkt wird dadurch nicht besser. Es geht darum, dass ich gesagt habe, die Ukraine schafft es seit 3 Jahren, sich heldenhaft zu verteidigen, gerade weil wir solidarisch sind. Gerade weil wir die russischen Kapazitäten beschränken durch Sanktionspakete, die nicht ausreichen, meiner Meinung nach gibt es noch viel mehr Sanktionspakete, und weil wir Menschen aufgenommen haben, wie zum Beispiel Frauen, es sind, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, 70% sind Frauen, die in Österreich sind, weil wir die unterstützt haben, der Rest davon sind übrigens nicht irgendwelche wehrfähigen Männer, sondern Kinder, also Minderjährige, aber ich bin ganz Ihrer Meinung, im Gegensatz zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ja, wir sollen die russischen Oligarchen und die ukrainischen Oligarchen, generell meiner Meinung nach alle Oligarchen, gerne ausweisen, das Vermögen beschlagnahmen und sofort in die Hilfsleistungen stecken. Bin ich sofort dabei. Nein, ich habe nie davon gesprochen, dass wir österreichische Soldaten irgendwo hinschicken sollen. Wir sind ein neutrales Land. Keine militärische Unterstützung, natürlich nicht. Wir sind neutral. Aber ja, ich bin dafür, dass es eine Friedenstruppe gibt, die Großbritannien, Frankreich, Deutschland, andere Länder denken schon darüber nach, Bodentruppen zu schicken, um die Stellungen, die nicht von Kampfhandlungen betroffen sind, abzusichern. Das ist für mich ein Gebot der Stunde, genauso übrigens, wie ich es im Gazastreifen machen würde, würde ich genau das Gleiche machen, um eben Kinder zu schützen, weil für mich Kinder kein legitimes Kriegsziel sind, im Gegensatz zu ihnen. Und ich bin der Meinung, wir müssen so viel wie möglich dazu beitragen, dass das ukrainische Volk sich verteidigen kann. Und ich habe Ihnen gerade Zahlen vorgelesen, Umfrageergebnisse, da sind auch ganz viele FPÖ-Wähler dabei, die sagen, man darf diesem Diktator nicht klein beigeben.
Welche Umfrageergebnisse?
Eurobarometer, habe ich Ihnen gerade vorher vorgelesen.
Wie groß war das Sample?
Keine Ahnung, wie groß das Sample war.
Das ist wichtig.
Aber dann googeln es einfach. Euro-Barometer sind
Österreich,
Tausende.
Europa?
Sind Tausende.
Ist
das
Österreich?
Das ist eine europaweite Umfrage, wo ein Sample auf Österreich runtergezogen wird.
Wie hoch ist der?
71% habe ich
gesagt. Nein, wie hoch ist das Sample?
Das können Sie gerne googeln, Herr Gross. Das ist nicht das Thema.
Das ist schon interessant.
Nein, dann googeln Sie es.
Schwankungsbreite von bis zu 15%.
Nein, nie gibt es eine Schwankungsbreite von 15%.
Na ja,
nicht einmal beim 500er
Sample. Na ja, logisch. Wenn ich nur 50 Leute frage.
Aber ist egal.
Na ja,
wie auch immer. Ja, machen Sie es gerne.
Sample Österreich.
Werden Sie gleich zu weinen beginnen. Aber der entscheidende Punkt ist ein anderer. Für mich ist wichtig, genau das ist es, dieses Lachen. Gestern war im Nationalrat, gestern im Nationalrat die Frau Belakovic, da habt ihr viel Spaß gehabt, gell? Ein Zwischenruf während der Rede von Jannik Schette, als er über den Bericht von Massengräbern spricht, lacht die vollkommen radikalisierte FPÖ-Abgeordnete Belakovic Jenewein. Das ist übrigens die, die eine Impfpflicht gefordert hat für Kinder vor ein paar Jahren noch. Ja? Die sagt und sagt, ha, da habt ihr viel Spaß gehabt, gell? Das ist die Freiheitliche Partei. Das ist die FPÖ. Sich aufregen, dass wir den Ukrainern helfen, aber gleichzeitig solche verdrottelten Meldungen im österreichischen Nationalrat schieben. Von uns bezahlt. Und das halte ich nicht aus.
Fragen Sie mich zu Belakovic, was
ich
dazu sage.
Eine
Replik und dann in die Werbung.
Ja, sagen Sie was zu Belakovic.
Ich finde, was die Belakovic gestern gemacht hat, sensationell. Sie hat diese österreichische Heuchelei des immer wiederkehrenden Katastrophentourismus, der Effekthascherei, der Leichenflederei gut auf den Punkt gebracht. Scheinbetroffene, mit Textbausteinen ihrer Pressesprecher ausgestattete Politiker, die seit 3 Jahren nichts anders machen, als dorthin in die Ukraine zu fahren, sich zuerst in den jeweiligen Palais der Botschaften voll zu fressen, wie wir damals erlebt haben auf dem Balkon der deutschen Botschaft, wo du hinten gesehen hast, nämlich wunderbar, wo du im Hintergrund gesehen hast, das zerschossene Haus von den Russen und davor die deutschen Politiker der parlamentarischen Delegation mit einer Champagnerflaschen. Auf den Punkt war das gebracht. Diese Scheinmoral, diese Heuchelei von Idioten, steuergeldbezahlten Idioten, die seit 3 Jahren, genau, weil sie es ja haben, weil sie sich zuerst mit einem Wodka voll saufen und dann bei den Massengräbern durchstellen. Um Gottes Willen, Katastrophentourismus betreiben,
okay.
Um den eigenen Leuten des Katastrophen
sind.
Die Belakovic hat vollkommen recht gehabt. Und solche Typen wie die Neos-Partie und alle heulen ja nur deswegen auf, weil ja nur der Getroffene unteraufheult. Das ist ja das Problem. Weil man sie einmal ertappt, diese ganze heuchlerische Bagage. Das habe ich vor einer Woche in Graz erlebt. Nichts anderes. Mit Textbausteinen von Pressesprechern. Kanzler, keiner, abgelesen. Keine persönliche Empathie, keine Emotion. Alles vorgefertigt. Von KI, von bezahlten Pressesprechern. Wo war denn die persönliche
Trauer?
Wo war denn die persönliche Anteilnahme? Wo war denn das Empfinden? Wo war die Empathie? Politiker, die im Blutbad stehen und glauben, dass sie dadurch Wahlen gewinnen. Genau das haben wir in der Ukraine gesehen. Genau das sehen wir in Graz. Genau sehen wir das jedes Mal bei jedem deutschen Einzelfall. Wo die Wortmeldungen zwischen Magdeburg, Solingen, Aschaffenburg immer dieselben sind. Ich kann Ihnen jetzt über die KI ausdrucken lassen. Machen Sie ein Kondolenzschreiben zu München im Stile von Friedrich Merz und Sie bekommen jeden Tag die gleiche falsche Heuchelei, das Beileidstelegramm von irgendwelchen Politikern, die Sie als Grabredner verstehen. Richtig hat die Belakovic gehabt. Vollkommen recht.
Ja. So, wir müssen in eine kurze Werbepause gehen, ob es Champagnerflaschen oder Handys gibt, wissen wir nicht. In der Werbepause.